Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Informationen rund um Segeln, so wie ich die Dinge sehe. Auf meiner Homepage findet ihr unter www.freeskippers.at/podcast alle Beiträge zu den Podcasts und dort habe ich auch jeweils immer dabei eine Sammlung von Links zu den einzelnen Dingen, auf die ich da im Podcast verweise. Als erstes möchte ich auf mein Wetterseminar verweisen und zwar findet am 16. Februar um 9 Uhr ein Wetterseminar statt. Das Wetterseminar wird gehostet von B3 und Water. Dort kann man das dann auch buchen und zwar unter www.b3-onwater.at auf Termine und Preise und dort dann unter Theoriekurse, da findet man das Wetterseminar am 16.02. oder ihr geht auf meine Facebook-Seite unter facebook.com/bhseiler. Da gibt es ein Event-Wetterseminar, eben jetzt in Kürze, ist also der nächste Event. Und dort gibt es ebenfalls einen Link mit einem Verweis, wo man den Kurs online sozusagen findet und buchen kann. In diesem Wetterseminar geht es in erster Linie um das Lesen und Verstehen und richtige Interpretieren von Wetterinformationen, die man als Schiffsführerin oder als Schiffsführer bekommt. Das sind also normale Wetterberichte und Bodendruckkarten und andere Wetterkarten und verschiedene Informationen, die man aus Apps so herauslesen kann. Und das ist sozusagen der Schwerpunkt, worum es in diesem Seminar geht. Natürlich wird es am Anfang auch einiges Grundlagenwissen zum Thema Wetter geben, aber das sollte man eigentlich schon mitbringen. Es geht wirklich darum, Wetterberichte oder vorhandene Informationen richtig verwerten zu können, was eigentlich das Allerwichtigste ist, denn es gibt glücklicherweise ja Meteorologen, die sich mit dem Wetter besser auskennen als die meisten Seefahrerinnen und Seefahrer, die erstellen entsprechende Wetterberichte, aber die muss man halt entsprechend verstehen können und um das geht es in diesem Wetterseminar von mir. Ich bin von meiner Schulbildung her eigentlich Nachrichtentechniker und Elektrotechniker. Ich habe eine aufrechte Gewerbeberechtigung für die Elektrotechnik in Österreich und mache hier auch entsprechend natürlich verschiedene Installationen. Dementsprechend ist es für mich immer sehr erschreckend, was hier teilweise in verschiedenen Foren zum Thema Elektrik, im Speziellen halt Schiffselektrik, diskutiert wird. Und habe ich mir schon vor längerer Zeit gedacht, dass ich darüber mal einen Artikel schreiben werde. Das habe ich auch gemacht. Ich bin allerdings nicht fertig geworden noch und werde den aber irgendwann einmal veröffentlichen mit einigen Details. Ich werde aber den heutigen Podcast eben diesem Thema Schiffselektrik bzw. Gefahren der Schiffselektrik widmen. Vorab gibt es aber Neuigkeiten wie immer vom Golden Globe Race. Es wurde dem Jean-Luc van der Heede vorgeworfen, dass er angeblich mit illegalen Wetterrouting-Informationen hantiert oder ihm die zugespielt worden sind oder so ähnlich. Und das konnte aber mittlerweile widerlegt werden, beziehungsweise es konnte nicht bestätigt werden. Also meiner Meinung nach ist da nichts dran. Der Jean-Luc van der Heede mit seinen 73 Jahren ist also ein Veteran der Seefahrt. Er ist 10-mal bereits um die Welt gesegelt, hält den Weltrekord in der Westwärtsumsegelung und ich glaube nicht, dass er es notwendig hat, hier bei einem so sportlichen Wettbewerb wie dem Golden Globe Race mit solchen Mitteln hier zu betrügen. Aber wer weiß, wie gesagt, aber es konnte nicht bestätigt werden. Der Jean-Luc van der Heede ist noch 836 Seemeilen laut aktueller Information, also die ist jetzt ein paar Stunden alt, vom Ziel entfernt. Also diese Information stammt von 16 Uhr UTC, heute ist der 22. Jänner. Und er befindet sich derzeit ca. 500 Seemeilen exakt westlich vom Kap Finisterre in Spanien. Wenn man das grob ausrechnet, hat er noch ca. 7 Tage, das heißt in genau einer Woche wird er also im Ziel ungefähr ankommen. Dennoch wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Max Latz ist nur wenige 100 Meilen, also ungefähr so 200 bis 300 Meilen hinter ihm. Er befindet sich derzeit gerade bei den Azoren oder hat eigentlich gerade die Azoren passiert. Das heißt, ist vielleicht 70, 80, 90 Meilen nordöstlich von den Azoren und laut Leaderboard befindet er sich, also Distance to Finish, noch 1085 Seemeilen. Der Uko Randma und der István Koppa sind noch im Südatlantik. Der Uko Randma mit einem Ziel Distance to Finish von 4.330 und der István Koppa mit 4.980 Seemeilen bis zum Ziel. Und der Tapio Lehtinen befindet sich nach wie vor im Pazifik und hat noch eine Strecke von 1.200 Seemeilen bis zum Kap Horn zurückzulegen. Also das ist von der Entfernung ungefähr so, wie wenn man von Kroatien weg bis nach Mallorca segelt. Das ist ungefähr die gleiche Strecke. Nur ist es wahrscheinlich im Südpazifik etwas ungemütlicher. Dann habe ich da einen Buchtipp. Und zwar habe ich ein Buch gelesen, beziehungsweise ich bin gerade dabei. Das heißt, ich habe die Hälfte gelesen, aber ich kann es jetzt schon allen Seglern wärmstens empfehlen, beziehungsweise den Seglern, die zumindest vorhaben, etwas größere Etappen zu unternehmen in schwierigen Gebieten. Also für die Küstensegler, die nur hier spazieren fahren, ist es wahrscheinlich etwas nicht die richtige Lektüre, aber für alle, die weite Offshore-Passagen in schwierigen Seegebieten vorhaben, kann ich dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Und zwar, es heißt Heavy Weather Sailing und ist von Peter Bruce in der 7. Auflage. Derzeit habe ich das von mir, vom Bloomsbury Verlag 2016, also 7. Ausgabe 2016 Bloomsbury Verlag. Und das Buch heißt Heavy Weather Sailing und beschäftigt sich also mit allem, was mit Schwerwettersegeln sozusagen zu tun hat, mit Schiffsstabilität, mit dem geeigneten Rig, mit Sturmtaktiken, mit Treibankern, mit Seeankern und allen möglichen anderen. Das Buch ist eins der besten Bücher im Bereich Segeln, das ich jemals gelesen habe. Es ist sehr wissenschaftlich fundiert, also das heißt also nicht irgendwelche Behauptungen, sondern es wird hier anhand von verschiedenen Fakten das analysiert. Es sind auch verschiedene Autoren dabei in diesem Buch, die sozusagen von ihrem Fach, also Schiffskonstrukteure und so weiter, berichten und wie man gewisse Sachen berechnet und so weiter. Also es ist ein fachlich sehr gut, exzellentes Buch und sehr neutral beurteilt werden da verschiedene Situationen. Es werden auch sehr berühmte Rennen auch analysiert, die in der Vergangenheit eben mit verheerenden Ausfällen passiert sind. Also zum Beispiel Stichwort Fastnet Race oder Sydney Hobart und so weiter sind also in diesem Buch auch diskutiert und werden analysiert. Dann habe ich da ein paar Dinge zum Thema Rettungswesten im Flugzeug. Da ist vor kurzem ein Aufschrei durchs Facebook gegangen, was mit den Rettungswesten ist, ob man die jetzt mitnehmen kann oder nicht, und das geht ja alles nicht und ist so kompliziert. Und da habe ich mich informiert, beziehungsweise mir die aktuelle Version hier herausgesucht von den entsprechenden Informationen. Also ganz kurz, ja, Rettungswesten kann man im Flugzeug mitnehmen, aber es ist keine große Aufregung, das war immer schon so in den letzten Jahren. Da hat sich jetzt nicht besonders irgendwie etwas geändert. Was sich geändert hat, allerdings auch nicht jetzt, sondern auch schon vor 2 Jahren, also in der letzten IATA-Regelung war das nämlich auch schon drinnen, ist, dass man die Rettungswesten mit in die Kabine nehmen kann und nicht mehr ins Aufgabegepäck geben muss. Also es ist Geschmackssache, ich tue es immer ins Aufgabegepäck, weil wozu soll ich die Rettungsweste da mitschleppen? Auf jeden Fall gibt es da von der IATA, wird jedes Jahr die Dangerous Goods Regulation oder werden die Dangerous Goods Regulations herausgegeben, also die Gefahrengutregelungen von der IATA. Die IATA ist die International Air Transport Association, eben internationale Lufttransportvereinigung, und die bestimmen eben, welche Gefahrengüter unter welchen Voraussetzungen sozusagen mitgenommen werden dürfen oder nicht. Und da habe ich jetzt die aktuelle Ausgabe jetzt von mir. Ich habe da jedes Jahr, kann man im Internet, findet man das Ganze. Und zwar ist es eben IATA DGR und oder beziehungsweise Gefahrengutvorschriften, und da gibt es die Tabelle 2.3.a, und das ist die wichtige Tabelle, die einen da betrifft. Und das sind die Bestimmungen für gefährliche Güter, die von Passagieren oder Besatzungsmitgliedern mitgeführt werden, heißt diese Tabelle. Ich habe da von mir die 60. Ausgabe vom 1. Jänner 2019, also die ist ganz aktuell, und da steht also drinnen, ich lese das ganz kurz vor, das ist auf der ersten Seite der Tabelle ziemlich weit unten, da steht: höchstens 2 kleine Gaskartuschen, eingesetzt in ein selbst aufblasbares Rettungsmittel wie eine Schwimm- oder Rettungsweste. Höchstens ein solches Rettungsmittel pro Passagier und bis zu zwei kleine Ersatzkartuschen pro Person. Punkt. Für andere Geräte nicht mehr als 4 Kartuschen mit einem Fassungsvermögen von höchstens 50 Milliliter. Und diese 50 Milliliter haben hier für Aufregung gesorgt. Wenn man den Satz aber genau liest, dann steht hier, ich lese ihn noch einmal vor, also zuerst kommt das mit den Rettungsmitteln und mit den selbst aufblasbaren Rettungsmitteln und so weiter, dann ist ein Punkt und dann steht für andere Geräte nicht mehr als von und so weiter 50 Milliliter. Also das mit den 50 Millilitern gilt nicht für die Rettungsmittel, also nicht für die Rettungsweste, das heißt, die kann man also problemlos mitnehmen. In der Tabelle rechts kann man dann auch noch sehen, da wird dann sind verschiedene Spalten, die mit Ja bzw. Nein ausgefüllt sind, und zwar Genehmigung des Luftfahrtunternehmens, erlaubt im Aufgabegepäck, erlaubt im Handgepäck, und der Luftfahrzeugführer muss über die Ladeposition informiert werden, also Nein. Was notwendig, also sozusagen das Ergebnis dieses Kreuzerl-Tests ist sozusagen, man kann es entweder ins Aufgabegepäck geben oder man kann es ins Handgepäck mitnehmen, das ist beides erforderlich, beides erlaubt. Es ist aber erforderlich, das Luftfahrtunternehmen zu informieren. Ich muss gestehen, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe meine Rettungsweste seit vielen Jahren immer mitgenommen, und zwar normalerweise im Aufgabegepäck, und ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, bis heute nicht, und ich habe genügend Skipper-Kollegen, die auch noch kein Problem gehabt haben damit, die Rettungswesten mitzunehmen, aber es soll vorkommen, warum auch immer, weiß ich nicht. Wie dem auch sei, laut IATA-Verordnung oder laut dieser IATA-Regelung ist es also genehmigt, und das kann man sich im Internet anschauen. Allerdings, was ich an dieser Stelle schon sagen möchte, ist, genauso wie in der Seefahrt hat der Kapitän des Flugzeuges das letzte Wort. Das heißt, der Kapitän ist sozusagen genau wie in der Seefahrt auch für Schiff und Sicherheit, also im Speziellen natürlich für Flugzeug und Sicherheit von Flugzeug und Mannschaft verantwortlich. Und wenn er entscheidet, naja, das gilt jetzt nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das sozusagen so, und da kann man sich auf einen Handstand machen, wenn der Kapitän das nicht möchte, dann ist das ganz einfach nicht so. Das ist am Schiff genauso. Ich habe hier in dieser IATA-Tabelle 2.3, also in der DGR-Tabelle 2.3, ist jetzt noch was drin, und zwar das Thema Lithium-Batterien, weil das auch manchmal kommt. Das hat jetzt eigentlich nichts direkt mit der Seefahrt zu tun, aber manche Leute nehmen halt doch so Akku-Packs mit. Ich muss sagen, ich habe selbst natürlich auch eins mit. Und zwar steht da auch einiges drinnen, also am besten das Ganze selber durchlesen. Allerdings darf man so Lithium-Batterien ebenfalls mitnehmen. Im Speziellen ist jetzt die Rede von, also ich spreche hier von eben diesen losen Akku-Packs. Ja, die werden hier bezeichnet als Lithium-Batterien als Ersatz bzw. lose. Und die sind mit einer Nennleistung von bis zu 160 Wattstunden also erlaubt, dass man die mitnimmt. Und 160 Wattstunden, stellt sich die Frage, wie viel das ist. Naja, das ist gewaltig viel. Also so ein von einem starken Makita-Akkuschrauber, die 5 Ampere-Stunden Akkumulatoren haben, 90 Wattstunden. Also das ist fast doppelt so viel hier. Was aber wichtig ist bei den Lithium-Batterien, man darf die nicht ins Aufgabegepäck geben, sondern nur ins Handgepäck. Also die müssen unbedingt im Handgepäck sein, nicht im Aufgabegepäck, weil auch das Aufgabegepäck wird kontrolliert, und die entfernen also Teile aus dem Gepäck, was da nicht sozusagen drinnen sein darf, mehr oder weniger kommentarlos. Dann komme ich zum heutigen Thema, und ich habe es genannt Gefahren der elektrischen Anlage. Und jeder, der ein bisschen eine Ahnung von elektrischen Anlagen bzw. vom elektrischen Strom und so weiter hat, dem stellt es bestimmt genauso wie mir die Haare auf bei so manchen Diskussionen, die hier im Facebook oder in anderen Foren geführt werden. Und das Hauptargument unter Anführungszeichen ist immer, es sind ja eh nur 12 Volt und die sind ja komplett ungefährlich. Und ja, das stimmt. stimmt bis zu einem gewissen Grad auch. Sie sind nämlich ungefährlich für den Menschen. Also der Mensch tut sich an sich nichts. Also man kann da problemlos hingreifen und wird sich nicht elektrisieren. Es wird nichts passieren. Die Spannung alleine macht das Ganze aber nicht aus. Das werde ich dann später noch erklären. Also es gehört auch der Strom dazu, wie die meisten wissen. Also es ist nicht nur Spannung, sondern auch Strom sozusagen ausschlaggebend. Und wenn man eine niedrige Spannung hat, dann werden wir später noch sehen, hat man einen besonders hohen Strom immer bei gleicher Leistung. Und besonders hohe Ströme haben ebenfalls einen unter Umständen negativen Effekt. Zwar nicht auf den Menschen, aber auf die elektrische Anlage an sich. Und die elektrische Anlage ist ja Teil eines Bootes. Und bei Hausbränden, also im normalen im Haushalt sozusagen, wenn Hausbrände wenn sollte ein Haus irgendwann einmal abbrennen, dann kommen normalerweise ja Sachverständige, die das analysieren, was da die Ursache war. Und wenn festgestellt wurde, dass die Ursache des Brandes eine elektrische Ursache hat, also irgendwie aufgrund der elektrischen Anlage passiert ist, dann ist zu 90% ein schlechter Kontakt die Ursache. Weil ein schlechter Kontakt in Kombination mit viel Strom führt zu viel Hitze. Und ja, viel Hitze führt dann unter Umständen zu Feuer. Yacht gemeinsam mit Feuer führt in der Regel zu einer Katastrophe. Insbesondere dann, wenn man eine GfK-Yacht hat. Aber ich glaube, auf anderen Yachten ist es nicht besonders angenehm. Also im Wesentlichen, wenn man einen Brand auf einer Yacht hat und den nicht innerhalb von kürzester Zeit unter Kontrolle bringt, dann kann man also von einem Totalverlust sprechen sozusagen. In der Elektrotechnik gibt es den Begriff der Kleinspannung. Und zwar die Kleinspannung, also das ist alles, was kleiner ist als die maximal erlaubte Berührungsspannung. Berührungsspannung ist also, wenn man hingreift und dann spürt man irgendeinen Strom im Vergleich zur Erde zum Beispiel, also im Vergleich zu da, wo man steht, dann ist diese maximale Berührungsspannung definiert in der internationalen Norm von maximal 120 Volt Gleichspannung bzw. maximal 50 Volt Wechselspannungen. Und in manchen elektrischen Anlagen, also ist diese sogenannte Kleinspannung sogar limitiert, also im normalen Elektrotechnikbereich, also in der österreichischen Norm zumindest, aber ich glaube, dass es in den anderen Ländern natürlich ganz ähnlich ist, auf maximal 60 Volt Gleichspannung. Und dann gibt es ganz spezielle Anlagen noch, ich sage mal im medizinischen Bereich vielleicht und solche Sachen, wo die sogar nur auf 25 Volt geregelt ist. Also es ist die Kleinspannung, die unter Anführungszeichen jetzt ungefährlich ist für den Menschen, also wo man hingreifen kann, ohne dass einem was passiert. Und die Bordspannung ist bekanntlicherweise ja im Normalfall 12 oder 24 Volt, also ist alles unter dieser vorher genannten Maximalwert der Klein- bzw. der Berührungsspannung, also daher ungefährlich für den Menschen. Die meisten kennen wahrscheinlich auch das 9-Volt-Block-Experiment aus der Schulzeit noch. Wenn man so einen kleinen 9-Volt-Block hat, dann kann man also mit der Zunge auf die beiden Kontakte die beiden Kontakte berühren mit der Zunge. Das ist zwar irgendwie unangenehm und kribbelt seltsam, aber es ist auch schon alles, was passiert. Also es tut einem nicht wirklich was. Und so natürlich auch die 12 bzw. 24 Volt in der elektrischen Anlage von einer Yacht, die tun einem als Menschen auch nichts. Man kann also problemlos auf die Pole einer Batterie hingreifen, ohne dass irgendetwas passieren wird. Man spürt einfach nichts. Wie eingangs aber schon erwähnt, die Spannung ist nicht alles, also diese 12 Volt. Also wenn das alles wäre und das so schwach und ungefährlich ist, dann könnte man vermutlich damit keinen 30 Kilogramm schweren Anker samt Kette heben. Das Geheimnis liegt eben in der Leistung. Und die Leistung ergibt sich eben aus Spannung und Strom. Und bevor ich das ein bisschen genauer erkläre, möchte ich hier ein paar wichtige Grundgrößen vorher erklären. Es gibt also im Wesentlichen vier elektrische Grundgrößen. Ich stelle hier einiges vielleicht ein bisschen vereinfacht dar, aber das macht nichts. Also für das allgemeine Verständnis ist das ausreichend. Überhaupt, wenn es nur um Gleichspannung und Gleichstrom geht, dann sind überhaupt generell einige Vereinfachungen möglich, die im Zusammenhang mit Wechselstrom nicht möglich sind. Also zurück zu den Größen. Es gibt hier ganz wichtig vier Grundgrößen. die miteinander oder die voneinander abhängen, die gegenseitig voneinander abhängen, die zusammenspielen. Und diese vier elektrischen Grundgrößen sind die Leistung, die normal mit dem Buchstaben Paula angegeben wird, dann die Spannung, die mit dem Buchstaben U angegeben wird, der Strom I und der Widerstand R. Das sind also die vier elektrischen Grundgrößen und diese vier hängen miteinander zusammen. Die Leistung wird in Watt gemessen, die Spannung in Volt, der Strom in Ampere und der Widerstand in Ohm. Diese vier Grundgrößen haben eine einfache Beziehung zueinander, die man mit ein paar einfachen Formeln auch darstellen kann. Der Widerstand ist in der Regel fix, also der kommt in diesen Formeln vor, aber allgemein kann man sozusagen sagen, der Widerstand ändert sich nicht, der Widerstand ist fix und hängt vom Verbraucher ab. Also ein bestimmter Verbraucher, also was ist ein Verbraucher? Naja, zum Beispiel eine Glühlampe ist ein Verbraucher oder ein Motor ist ein Verbraucher oder ein Funkgerät ist ein Verbraucher, ist egal, also alles, was sozusagen elektrisch funktioniert, wird ganz allgemein als Verbraucher bezeichnet und jeder Verbraucher hat einen individuellen Widerstand, der immer gleich ist eigentlich, ja. Mehr oder weniger, zumindest für die Berechnung, die wir hier jetzt anstellen werden, ist das, kann man sagen, ja, dieser Innenwiderstand ist immer fix. Das heißt, die anderen drei übrig bleibenden Größen, also Leistung, Spannung und Strom, drehen sich also um diesen Widerstand. Und das einfachste und wichtigste Gesetz, glaube ich, was jeder kennt, ist das Ohmsche Gesetz, das da lautet U ist gleich R mal I, was so viel heißt wie Spannung ist gleich Widerstand mal Strom. Das ist eigentlich alles eine ganz simple Formel, die ist einfach so. Die hat der Herr Ohm irgendwann einmal erkannt, dass die so ist, ja. Also Spannung ist Widerstand mal Strom. Das heißt eigentlich, wenn ich einen bestimmten Widerstand habe, und ich habe schon gesagt, ja, der ist fix, ja. Also Widerstand mal Strom ist die Spannung. Das heißt eigentlich nichts anderes als die Spannung ist ein Vielfaches vom Strom, ganz einfach. Ja? Eben um den Faktor Widerstand ein Vielfaches. Das heißt, wenn der Strom steigt, dann steigt die Spannung. Wenn der Strom sinkt, dann steigt, dann sinkt auch die Spannung an einem bestimmten Verbraucher jetzt zum Beispiel. Und diese Formel kann man natürlich auch einfach umwandeln. Es sind ja nur drei Buchstaben und dann ist Gleichzeichen U ist gleich R mal I. Das kann man auch natürlich einfach umwandeln. Man könnte sich jetzt auch den Strom ausrechnen, nehmen wir an, man weiß den Widerstand und man weiß die Spannung. Dann kann man sich den Strom ausrechnen, indem man einfach die Formel umwandelt. Dann kann man sagen, ja, I ist gleich U dividiert durch R und so weiter. Ja, also das ist eins der wichtigsten Grundgesetze, dieser Zusammenhang. Also größerer Strom bei gleichem Widerstand heißt größere Spannung. Umgekehrt aber auch natürlich größere Spannung bei gleichem Widerstand heißt auch größerer Strom. Und in die andere Richtung natürlich das Gleiche. Und dann gibt es ein weiteres Gesetz, mit dem man die Leistung berechnen kann. Das ist ebenfalls eine ganz simple Formel. Die Formel lautet, Leistung ist gleich Spannung mal Strom. Also Spannung mal Strom ist gleich Leistung. Die Leistung ist dann effektiv das, was eigentlich etwas bewirkt, also sozusagen was geleistet wird. Also wie stark sozusagen ist ein Motor oder wie hell leuchtet eine Glühbirne, das hängt eben von der Leistung ab. Und die Leistung wird bestimmt durch Spannung und Strom. Spannung mal Strom. Das heißt, wenn die Spannung höher wird, wird die Leistung höher. Wenn der Strom höher wird, wird auch die Leistung höher. Und umgekehrt natürlich genauso. Und was man jetzt auch noch machen kann, und das ist eine ganz essentielle Erkenntnis. Ich kann jetzt die Formel vom Ohmschen Gesetz in diese Leistungsformel einsetzen. Weil ich habe gesagt, P ist U mal I. Und gleichzeitig wissen wir aber auch das Ohmsche Gesetz, U ist gleich R mal I. Jetzt kann ich die eine Formel in die andere einsetzen und dann kommt heraus eine neue Formel, aber die ist ebenfalls ganz einfach, die lautet nämlich, Leistung ist gleich Strom zum Quadrat mal Widerstand. Also P ist gleich I Quadrat mal R. Und ob man die Formel jetzt versteht und wie ich auf das gekommen bin oder nicht, die Kernaussage von dem Ganzen ist, dass die Leistung quadratisch mit dem Strom ansteigt. Das bedeutet so viel wie, wenn sich der Strom in einem Verbraucher verdoppelt, dann vervierfacht sich die Leistung. Der Widerstand bleibt ja gleich, habe ich gesagt. Also Strom zum Quadrat mal Widerstand. Der Widerstand von einem Verbraucher ist immer gleich. Ja? Wenn ich also den Strom in einem Verbraucher verdopple, dann vervierfacht sich eben die Leistung, weil die Leistung quadratisch mit dem Strom sozusagen steigt. Aber in die andere Richtung natürlich auch. Sie sinkt natürlich auch. Das heißt, wenn ich den Strom halbiere, dann habe ich nur mehr ein Viertel der Leistung. Und das ist sozusagen eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das sollte man sich auf jeden Fall merken, diesen Zusammenhang, egal ob man sich die Formel merkt oder nicht, ja, dass die Leistung und der Strom sozusagen quadratisch zueinander stehen. Das bedeutet, die Leistung steigt immer quadratisch mit dem Strom. Heißt, doppelter Strom bedeutet vierfache Leistung. Da habe ich jetzt ein sehr simples Rechenbeispiel, beziehungsweise ich werde das jetzt da nicht im Detail vorrechnen, aber ich habe ein simples Beispiel, was jeder, glaube ich, nachvollziehen können wird, hoffentlich. Und zwar nehmen wir an, wir haben eine 40 Watt Glühlampe. Eine 40 Watt Glühlampe. Ich weiß, heute ist alles in LED ausgeführt oder meistens in LED ausgeführt, aber ich bleibe trotzdem, weil es einfacher ist zu denken als bei den LEDs. Da wird es ein bisschen komplizierter, weil die nämlich elektronisch geregelt sind. Aber nehmen wir an, eine 40 Watt Glühlampe. Das ist die typische Stärke für ein weißes Rundumlicht, was man im Masttop oben hat, klassischerweise für das Ankerlicht, ist eine 40 Watt Glühlampe drinnen. Wir haben eine Bordspannung von 12 Volt. Woher weiß ich die 40 Watt von der Glühlampe? Naja, die stehen auf der Lampe drauf. Wenn man auf die Lampe schaut, da steht drauf 40 Watt bei 12 Volt. Bedeutet also, die Lampe ist für 12 Volt geeignet und bringt bei 12 Volt eben eine Leistung von 40 Watt. Und diese 40 Watt sind deshalb notwendig, weil laut KVR mein Ankerlicht eine gewisse Tragweite haben muss von so und so viel Seemeilen und dementsprechend muss ich mit einer entsprechenden Leistung sozusagen die Lampe betreiben, dass eben diese Forderung erfüllt wird. Also die Lampe bringt bei 12 Volt Spannung, normale Bordspannung, eine Leistung von 40 Watt. Und mit diesen beiden Zahlen kann ich mir jetzt einmal den Strom ausrechnen, der durch diese Lampe fließt. Ich habe vorher schon erwähnt, da gibt es diese einfache Formel. Leistung ist gleich Spannung mal Strom, also P ist U mal I. Ich weiß die Spannung und ich weiß die Leistung, also kann ich die Formel einfach umwandeln und kann mir den Strom ausrechnen. Da kommt man drauf, nee, das sind 3,3 Ampere. Also wenn man 12 Volt, die Lampe mit 12 Volt betreibt, dann fließen 3,3 Ampere und es entsteht eine Leistung von genau 40 Watt, beziehungsweise es wird eben Leistung von genau 40 Watt an der Lampe verbraucht. Und jetzt kann ich das Ohmsche Gesetz benutzen, weil jetzt weiß ich, die Leistung weiß ich, die Spannung weiß ich und den Strom weiß ich. Und jetzt kann ich mit Hilfe von Ohmschen Gesetz, kann ich mir den Widerstand von dieser Lampe ausrechnen. Das Ohmsche Gesetz lautet ja, Spannung ist gleich Widerstand mal Strom und die Formel kann ich ebenfalls umwandeln und kann das einsetzen. Dann komme ich drauf, ich habe einen Widerstand von 3,6 Ohm. Und diese 3,6 Ohm, die sind spezifisch für diese Glühlampe, die bleiben immer gleich, die ändern sich nicht. Die sind fix in dieser Lampe, die hängen von diesem Glühdraht ab und der ändert sich nicht. Wenn ich jetzt eine höhere oder niedrigere Spannung anlege, dann wird sich der Strom entsprechend erhöhen oder erniedrigen, eben in Abhängigkeit von dem Ohmschen Gesetz. Aber die 3,6 Ohm, die diese Lampe hat, die sind fix und die bleiben immer gleich. Das heißt, das ist meine Basis. Mit dieser Basis kann ich für alles sozusagen, dann weiterrechnen, wenn ich da ein paar andere Rechnungen anstelle. Ja, das ist jetzt die Frage, was weiß ich jetzt mit der Erkenntnis? Ja, jetzt weiß ich also, 3,6 Ohm haben wir, 3,3 Ampere. Haben wir da Strom durch die Lampe. Auf das komme ich dann noch zurück. Vorher möchte ich noch ein paar Worte zur Verlustleistung sagen. Es ist so, dass jeder Verbraucher, also die Lampe zum Beispiel oder auch ein elektrischer Motor oder sonst irgendwas, eine Verlustleistung hat. Das heißt also, nicht die gesamte elektrische Energie, die da jetzt hineinfließt in diese Lampe, wird auch effektiv in brauchbare Leistung umgewandelt. Das heißt, diese 40 Watt Leistung, elektrische Leistung, die hier in der Lampe verbraucht werden, werden nicht zu 100% in Licht umgewandelt, das hätte man gerne, sondern eben nur zu einem Teil. Die Glühlampen haben einen sehr schlechten Wirkungsgrad, also einen Wirkungsgrad von nur ungefähr 20%, und die restlichen 80% verpuffen irgendwo. Bei der Glühlampe ist es so, das meiste geht eben in Wärme verloren, wie jeder weiß, werden fürchterlich heiß. Auch ein Elektromotor hat eine Verlustleistung, also man steckt eine gewisse elektrische Leistung herein und der Elektromotor wandelt das eben in eine mechanische Leistung, also in die Drehbewegung um, aber nicht zu 100%. Auch der Elektromotor hat eine Verlustleistung, es hängt von der Motorgröße ab so größer der Motor, umso besser ist sein Wirkungsgrad. Also beim elektrischen, bei den elektrischen Motoren ist das so. Und also mit größer meine ich jetzt leistungsmäßig größer. Man kann bei einem Elektromotor von Wirkungsgraden zwischen 60% und 95% ausgehen, je nachdem. Also bei den kleinen Motoren, die man da auf dem Segelboot hat, ist man eher bei den 60%. Bei größeren Motoren, die man in der Industrie hat, mit mehreren zig oder 100 kW sogar, also gewaltige Geräte, da ist man dann eher im oberen Bereich. Ja, und was passiert mit der restlichen Energie? Ja, die restliche Energie geht in Reibung verloren durch die Lagerung und sonstige Verluste, die im Material drinnen sind, magnetische Verluste und so weiter. Im Wesentlichen kann man aber sagen, ja, die restliche Energie geht auch in Wärme verloren. Das heißt also, wenn ich da 100% elektrische Leistung hineinstecke, dann kommen 60% mechanische Energie raus, aber 40% oder beinahe 40% wird also in Wärme umgewandelt. Das heißt also, jeder Elektromotor wird natürlich auch warm und muss dementsprechend gekühlt werden, beziehungsweise man muss darauf achten, dass ihm eben nicht zu heiß wird, weil dann könnte es nämlich sein, dass der ganze Motor defekt ist und dann kann man wegschmeißen. Und dann gibt es noch etwas, was leider gerne übersehen wird, und das möchte ich hier besonders betonen, und das ist eines der Kernthemen da hier in meinem Podcast, das ist der Leitungswiderstand. Die elektrischen Leitungen sind in der Theorie perfekt, in der Praxis aber leider nicht. Und zwar deswegen, weil auch das Kupfer, das in der Leitung drinnen ist, also Kupferleitungen, die man normalerweise ja hat, ebenfalls einen elektrischen Widerstand hat. Und die Leitungen werden ja von Strom durchflossen, weil die Leitungen bringen den Strom vom Erzeuger, also von der Batterie oder vom Generator, eben zum Verbraucher. Das heißt, auch die Leitung wird Strom durchflossen, und wie wir jetzt schon wissen, anhand vom Ohmschen Gesetz, beziehungsweise anhand der Gesetze, die ich da vorher erwähnt habe, also Leistung ist I Quadrat mal R, also Leistung ist Strom zum Quadrat mal Widerstand, oder U ist gleich I mal R, ist egal, überall ist ein R drinnen, und das bedeutet also, ja, die Leitung hat auch einen Widerstand und dementsprechend geht ein gewisser Teil der Leistung und der Spannung in die Zuleitung. Und das sollte man nicht übersehen. Es ist die Frage, wie viel das ist. Ja, und der Kupfer hat einen sogenannten spezifischen Widerstand, nennt man das. Also welchen Widerstand eben ein bestimmtes Material hat. Und es ist natürlich grundsätzlich in der Elektrotechnik erwünscht, dass Materialien verwendet werden mit möglichst niedrigem spezifischen Widerstand. Und da gehört eben Kupfer dazu. Es soll also möglichst wenig Widerstand haben. Besser wäre natürlich zum Beispiel Gold, aber das wäre unbezahlbar natürlich. Also deswegen nimmt man normalerweise Kupfer oder Aluminium. Aluminium hat ebenfalls noch einen relativ guten brauchbaren Leitwert, aber normalerweise eben verwendet man Kupferleitungen. Und Kupfer hat einen Eigenwiderstand von 0,018 Ohmmeter. Das bedeutet also, ein Kupferkabel mit einem Querschnitt von 1 Quadratmillimeter, also die Fläche, Kupferfläche sozusagen ist 1 Quadratmillimeter, und 1 Meter Länge hat einen Widerstand von 0,018 Ohm. Das erscheint also furchtbar wenig, ist es auch, aber ganz so wenig ist es nicht, wie wir dann gleich sehen werden. Also nehmen wir ein kleines Rechenbeispiel her. Also ich habe jetzt wieder meine kleine Glühlampe, und das ist ja ein weißes Rundumlicht. Dementsprechend sitzt sie im Masttop, und ich nehme jetzt an, der Mast hat eine Höhe von 16 Meter. Das bedeutet also, ich brauche ein Kabel, das vom Schaltpanel irgendwie durchs Boot geht und dann die 16 Meter in den Mast hinauf. Also ich habe jetzt mal angenommen, eine Länge von 20 Meter. Der Strom fließt aber nicht nur bis zur Lampe, sondern er muss ja zurückfließen auch. Das bedeutet also, der Strom durchfließt eine Gesamtstrecke von meinem Kabel von 40 Meter. Jetzt habe ich weiter angenommen, wir haben hier ein ganz normales Kabel, durchschnittliches Installationskabel mit einem Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter, also ein dünnes Standardkabel ist das, verwendet. Und dann kann ich mir jetzt da den Widerstand von diesem Kabel ausrechnen, indem ich eben die 40 Meter mal 0,018 Ohm nehme. Das ist eben der spezifische Widerstand von dem Kupfer, was ich da vorher erwähnt habe. Wir haben aber jetzt einen Querschnitt von 1,5 und nicht nur 1. Das heißt, das verbessert das dividiere das Ganze also durch 1,5 und komme also auf einen Leitungswiderstand von 0,48 Ohm. Die Leitung hat also 0,48 Ohm und am Ende der Leitung oder in der Mitte genauer gesagt, ist aber egal, habe ich jetzt da noch meine Lampe drinnen, meine 40 Watt Glühlampe. Und diese 40 Watt Glühlampe hat, haben wir vorher berechnet, einen Widerstand von 3,6 Ohm. Das bedeutet, die gesamte Kette von meiner Quelle, also von einem Schaltpult weg, durch die Leitung bis zur Lampe und zurück, hat einen Gesamtwiderstand von 4,08 Ohm. Lege ich jetzt meine Spannung von 12 Volt an. Ja, wir haben noch immer 12 Volt. Die sind ja am Anfang der Leitung, führe ich sozusagen die 12 Volt hinzu, indem ich am Schaltpanel einschalte. Und dann kann ich jetzt mittels Ohmschen Gesetz, kann ich jetzt berechnen, dass ich hier einen Strom von 2,94 Ampere habe. Also 12 Volt dividiert durch 4,08 Ohm ergibt 2,94 Ampere. Na gut, und was heißt das alles jetzt? Naja, es fließt eben ein Strom von 2,94 Ampere bei einer Spannung 12 Volt und da können wir jetzt die Leistung ausrechnen. Und wenn ich die beiden miteinander multipliziere, also ich mache 12 mal 2,94, kommt raus 35,3 Watt. Und spätestens jetzt sollten zumindest Fragezeichen auftauchen, dass da ja was nicht stimmt. Weil eigentlich wollten wir ja eine 40 Watt Lampe haben. Und wir haben jetzt eine Leistung von 35,3 Watt ausgerechnet. Diese 35,3 Watt sind deshalb, die ergeben sich eben deshalb, weil wir eben nicht nur die Lampe haben, sondern auch eine 40 Meter lange Zuleitung, die hier unter gewissen Bedingungen halt angenommen haben. Und die Sache wird aber noch viel schlimmer. Die 35,3 Watt, die ich da errechnet habe, die teilen sich auf die Leitung und die Lampe. Heißt, ein Teil bleibt also in der Leitung und ein Teil kommt nur in die Lampe. Und das kann man dann weiter ausrechnen. Da gibt es die Formel I² mal R, die ich da vorher schon erwähnt habe. Da können wir also bei den Strom wissen wir das ausrechnen. Auf jeden Fall kommen wir dann drauf, wenn man mit der Formel I² mal R arbeitet, R in diesem Fall sind jetzt die 3,6 Ohm von der Lampe, dass wir auf der Lampe nur mehr 31 Watt haben. Das sind also ca. 23% Verlust, also ein Viertel. Bedeutet auch gleichzeitig, die Lampe leuchtet natürlich um ein Viertel weniger hell, als wenn sie mit 40 Watt betrieben werden würde, was sie aber nicht tut. Ich kann mir natürlich auch die Spannung ausrechnen. Mit derselben Formel, also mit dem Ohmschen Gesetz, kann ich mir dann die Spannung ausrechnen, kommen wir drauf, ja. Und das ist deshalb, weil in der Leitung ist so viel Verlust, dass bei der Lampe nur mehr eine Spannung von 10,6 Volt ankommt. Dementsprechend kann sie natürlich nicht mehr 40 Watt geben, weil die Lampe ist ja so ausgelegt, dass sie bei 12 Volt 40 Watt bringt. Nach den Gesetzen, die wir da jetzt schon kennen, ist, wenn also die Spannung niedriger ist, dann ist natürlich auch der Strom niedriger und wenn beide niedriger sind, dann ist natürlich auch die Leistung niedriger. Also 10,6 Volt, das sind ungefähr 12% Spannungsabfall, das heißt 12% gehen auf der Leitung verloren. Naja, und da haben wir jetzt noch was, nämlich die Leistung in der Leitung sind 4,1 Watt. Das heißt, von den 35 Watt insgesamt teilen sich 31 Watt auf die Lampe auf und 4,1 Watt auf die Leitung. Ja, was machen die 4,1 Watt auf der Leitung? Sie erwärmen die Leitung. Das muss einem bewusst sein. 4,1 Watt ist jetzt noch kein Wert, der mich jetzt da persönlich beunruhigen würde, aber es ist egal, es geht ums Konzept. Also wir buttern 4,1 Watt Wärmeenergie in die Leitung hinein. Das teilt sich natürlich hier auf die 40 Meter auf, das heißt pro Meter ist es natürlich sehr wenig, aber ist es egal, nur vom Konzept muss einem das bewusst sein, dass sobald man eine Leitung im Spiel hat, geht ein gewisser Teil immer in der Leitung sozusagen verloren. Und da komme ich jetzt zu dem wichtigen Thema Leitungsdimensionierung. Die Frage ist, naja, wie dimensioniere ich jetzt die Leitung? Also was ist eigentlich das Problem nochmals an der vorigen Lampe? Was an dem Rechenbeispiel mit dem Ankerlicht hier auf dem 16 Meter hohen Mast, warum ist das Verhältnis hier so schlecht? Naja, das Verhältnis ist deswegen so schlecht, weil der Widerstand der Leitung einfach enorm hoch ist. Wir haben ausgerechnet, es sind 0,48 Ohm. Das klingt zwar im ersten Moment sehr wenig, ist aber im Verhältnis zu dem Widerstand, was auf der Lampe ist, die ja auch nur 3,6 hat, eigentlich sehr viel und dementsprechend geht hier auch so viel verloren. Und die Frage, die sich stellt, ist, na, kann man diesen Widerstand nicht verbessern? Ja, natürlich kann man den verbessern. Die Ursache für den und Anführungszeichen hohen Widerstand der Leitung ist nämlich ihr dünner Querschnitt. Umso mehr Material man einsetzt, also umso mehr Kupfer, umso besser wird der Widerstand. Also sprich, umso dicker das Kabel wird, umso besser, beziehungsweise umso kleiner eigentlich wird der Widerstand. Und man will ja sozusagen, ideal wäre natürlich ein Widerstand von null, aber den gibt es natürlich nicht. Gibt es nur am Papier. Also in der Praxis gibt es das natürlich nicht, aber man möchte den Widerstand sonst so niedrig wie möglich machen. Das heißt, man muss also den Querschnitt der Leitung entsprechend wählen und das nennt man eben, der Begriff dafür ist eben Leitungsdimensionierung. Das heißt, wie dimensioniert man eine Leitung so, dass der Spannungsabfall bzw. eben der Widerstand der Leitung ausreichend klein ist für die Verbraucher, die angeschlossen werden ist. Und das ist entscheidend, es hängt also davon ab, welche Verbraucher bzw. welche Leistung haben die Verbraucher, die dort angeschlossen werden. In der normalen Elektroinstallation am Land, also im Gebäudebereich, geht man in Österreich oder gibt es die Vorschrift, dass man also in einem Haus, in einem normalen Einfamilienhaus zum Beispiel, aber in sonstigen Anlagen natürlich auch, darf man von der Zählstelle, also da wo der Energiezähler ist, bis zur letzten Steckdose, also bis zur weitest entfernten Steckdose, den Spannungsabfall von 3% nicht überschreiten. Das ist also die Vorschrift. Am Boot ist für mein Dafürhalten 3% vor allem bei starken Verbrauchern sehr schwer zu erreichen. Ich würde daher hier so als Faustregel mit circa einem maximalen Spannungsverlust von 5% rechnen. Man kann natürlich auch besser rechnen, ist ganz klar. Aber umso besser man rechnet, umso höher werden die Querschnitte. Das werden wir dann gleich sehen. Ich nehme also einen Wert von 5% für die Leitungsdimensionierung an, auch in diesem Beispiel. Und man kann aus all diesen Formeln, die wir da jetzt bereits haben, auch eine Formel herleiten, wenn man so will, wie man den Querschnitt bei einer bestimmten Angabe, also das heißt mit entsprechenden Leistung und so weiter, ausrechnet. Die Voraussetzungen, also die man braucht, also was man wissen muss, damit man das richtig dimensionieren kann, ist also die Leistung des Verbrauchers, der angeschlossen werden soll, und man muss wissen, die Leitungslänge natürlich, und man muss wissen, naja, wie viel Prozent möchte man maximal erlauben bei einer gegebenen Spannung sozusagen. Ja. Und da gibt es eine Formel, ich lese die da einfach nur kurz vor. Also ich rechne Leistung mal Leitungslänge mal 100, dividiert durch 56 mal 5% mal Spannung zum Quadrat. Die 5% sind also mein maximaler Spannungsabfall, den ich da erlaubt habe. Und die 56, das ist der Leitwert des Kupfers. Also wenn man 1 dividiert durch 0,018 rechnet, dann kommt man auf die 56. Ja. Ich setze da jetzt einfach in diese Formel meine Werte von der Glühlampe ein. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ich habe also eine 40 Watt Glühlampe, haben wir gesagt. Wir haben 40 Meter Leitungslänge. Achtung, bei der Leitungslänge muss man immer den gesamten Weg nehmen, also den Weg von der Quelle bis zum Verbraucher und wieder retour, weil der Strom muss ja hin und zurück fließen sozusagen. Und ich habe jetzt angenommen 5% und wir haben eben 12 Volt Spannung. Das heißt, ich rechne also 40 mal 40 mal 100 dividiert durch, Klammer auf, 56 mal 5 mal 12 Quadrat, Klammer zu. Und wenn man das ausrechnet, kommt man auf einen Querschnitt von 3,97 Quadratmillimeter. Heißt so viel wie, wenn ich also eine Leitung nehme mit einem Querschnitt von 3,97 Quadratmillimeter, dann habe ich also einen Spannungsabfall von genau 5%. Jetzt gibt es natürlich keine Leitung mit 3,97, sondern ich nehme natürlich die nächstgrößere, der nächstgrößere Querschnitt, und zu den Querschnitten komme ich noch, wäre also 4 Quadratmillimeter. Und mit den 4 Quadratmillimetern habe ich jetzt die Rechnung erneut angestellt. Das heißt, ich habe jetzt dieselbe Rechnung von vorhin noch einmal gemacht, allerdings nicht mit der 1,5 Quadratmillimeter Leitung, sondern mit der 4 Quadratmillimeter Leitung. Und da kann ich also den Leitungswiderstand berechnen, eben wieder mit 40, also 40 Meter Länge, mal 0,018 Ohm ist der Widerstand von Kupfer, dividiert durch den Querschnitt, dividiert durch 4. Und da komme ich jetzt auf einen Leitungswiderstand von 0,18 Ohm im Vergleich zu vorher, wo wir gehabt haben, die 0,48 Ohm. Jetzt kann ich dann wieder den Gesamtwiderstand ausrechnen und so weiter. Wenn ich die gesamte Rechnung durchmache, dann komme ich jetzt auf eine Gesamtleistung von 38 Watt. Im Vergleich zu vorher haben wir nur 35 Watt gehabt und eine Leistung an der Lampe von 36,2 Watt. Also das ist deutlich mehr, das heißt, ich habe 36 Watt im Vergleich zu 31, was es vorher war, bedeutet so viel wie, ich habe nur mehr einen Verlust von 10% und ich kann mir auch die Spannung ausrechnen, die Spannung an der Lampe beträgt jetzt 11,4 Volt und das sind nur mehr 5%. Da sieht man natürlich auch jetzt den Unterschied, 5% Spannungsabfall, 10% Leistungsverlust. Und der Verlust in der Leitung beträgt jetzt nicht mehr 4 Watt, wie das vorher war, sondern nur mehr 1,8 Watt. Wir haben also die Situation schon deutlich verbessert. Also heißt, wir haben also einen Leistungsverlust von nur mehr 10%. Das heißt, die Lampe leuchtet auch nur um 10% weniger hell, als sie das bei 40 Watt tun würde, als es in der vorigen Berechnung war, wo man gesagt hat, naja, wenn man ein Viertel überhaupt, also 25% fast, Leistungsverlust. Und an der Stelle möchte ich auch den heutigen Podcast beenden. Ich bin zwar noch nicht fertig mit dem Thema Gefahren der elektrischen Anlage, aber das hebe ich mir für den nächsten Podcast auf. Die Zeit ist ja doch schon etwas fortgeschritten. In der nächsten Episode, also in Teil 2 von Gefahren der elektrischen Anlage, geht es dann um eine Berechnung und eine Leitungsdimensionierung in Bezug auf die Ankerwinch, wo es doch um höhere Leistungen geht, dann auch noch um Sicherungen, Kabel, Korrosionsschutz und noch einige andere Themen, kommen dann im nächsten Podcast nächste Woche. Ich würde mich natürlich sehr über Bewertungen von dem Podcast freuen. Das geht in jeder Podcast-App, die ihr verwendet, egal ob das Player FM ist oder iTunes oder egal wo ihr auch immer den Podcast hört, da könnt man das bewerten oder natürlich auch auf facebook.com/bhsegler, das ist meine Seglerseite im Facebook, da kann man natürlich auch gerne eine Bewertung abgeben oder auch einen Kommentar hinterlassen zu diesem Podcast oder ihr geht auf freeskippers.at/podcast, dort findet ihr auch alle Informationen zu meinem Podcast und gegebenenfalls Links und so weiter. Auch dort könnt ihr mir natürlich Kommentare hinterlassen oder ihr schickt mir einfach ein E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Vielen Dank.